Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Obadja.
Wir fahren jetzt weiter mit der letzten Verszeile in Obadja, Vers 7. Es ist kein Verstand in ihm, das heißt in Edom. Werde ich nicht an jenem Tag, Ausspruch des Herrn, ja, werde ich nicht die Weisen aus Edom vertilgen und den Verstand aus dem Gebirge Esau? Da verzagen deine Helden, O Teman, weil jedermann ausgerottet werden muss. Aus dem Gebirge Esau durch Tötung. Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat soll dich Schande bedecken und du wirst ausgerottet werden auf ewig. Die Edomiter hatten sich in der Vergangenheit schon als ein sehr weises Volk gesehen. In Jeremia 49, 7 und 9 sehen wir auch etwas davon. Dort spricht der Prophet über Edom, ab Vers 7. So spricht der Herr der Heerscharen: Ist keine Weisheit mehr in Teman? Ist den Verständigen der Rat entschwunden? Ist ihre Weisheit ausgeschüttet? Flieht, wendet um, verkriecht euch, Bewohner von Dedan, denn Esaus Verderben habe ich über ihn gebracht, die Zeit, da ich ihn heimsuche. Wenn Winzer über dich kommen, so werden sie keine Nachlese übrig lassen. Wenn Diebe in der Nacht, so werden sie nach ihrem Genüge verderben, so verderben sie nach ihrem Genüge. Denn ich habe Esau entblößt, ich habe deine Verstecke aufgedeckt. Und will er sich verbergen, so kann er es nicht. Zerstört sind seine Nachkommen und seine Brüder und seine Nachbarn, und sie sind nicht mehr. Verlassen deine Weisen, ich werde sie am Leben erhalten, und deine Witwen sollen auf mich vertrauen. Und so weiter. Wir sehen, in diesem Abschnitt gibt es ganz viele Anspielungen auf das Buch Obadja. Zur Zeit von Jeremia, 600 vor Christus, war das Buch Obadja bereits ein bekanntes Buch, ein anerkanntes prophetisches Buch der Bibel. Und da nimmt nun Jeremia darauf Bezug. Und gerade wieder eben auf diese Weisheit, für die man sich in Edom so vornehm vorkam. Aber mit Gottes Gericht geht alle Weisheit zugrunde. Und das ist eine sehr wichtige Sache, wenn wir denken, wie in unserer Kultur der Stolz auf die Intelligenz, auf den Verstand, auf die Vernunft, ganz besonders seit der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert, eben wirklich unsere Gesellschaft so richtig prägt. Wir können Antwort geben auf die Frage des Wohers und des Wohins ohne das Wort Gottes. Das ist dieser Stolz heute in unserer Kultur, und wenn einmal das Gericht Gottes auch über Europa kommen wird, so wie es in der Offenbarung beschrieben wird, Kapitel 6 bis 19, dann wird all diese Intelligenz vorbei sein. Das Ende davon. Denn wahre Weisheit hat immer als Ausgangspunkt die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor dem Ewigen. So steht es in Sprüche 1, Vers 7. Der Weisheit Anfang ist eben die Ehrfurcht vor Gott. Und so können wir das auch zum Beispiel an einem Beispiel sehen. Voltaire war ja einer dieser großen Aufklärungsphilosophen im 18. Jahrhundert. Und er hat gesagt, in Kürze wird die Bibel bald ein Buch sein, mit dem man sich überhaupt nicht mehr abgibt. Das wird vorüber sein. Er hat viel gespottet über das Christentum. Aber als er dann am Sterben war, war das so schlimm, dass seine Krankenschwester gesagt hat, ich möchte nie mehr einen Ungläubigen sterben sehen. Die ganze Weisheit war vorüber. Und so wird das hier eben dargestellt für Edom. Hochmut hatten wir schon ab Vers 3. Und dieser Hochmut gepaart mit Stolz auf die eigene Weisheit, den eigenen Verstand. Aber Gott wird das ausrotten. Und die Begründung wird gegeben in Vers 10. Ganz wichtig, das Wort wegen. Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat soll dich Schande bedecken. Schon Esau wollte Jakob ermorden. Und seine Nachkommenschaft hat diesen Hass weiter durch die Generationen ausgelebt. Und dieser Hass ist lebendig bis heute in Jordanien. Man kann auch zeigen in den Schulbüchern in den vergangenen Jahren, welcher Hass gegen Israel gesät worden ist. Unglaublich. Also ich habe die Zitate, könnt ihr das belegen. Ganz grauenhaft dieser Hass gegen deinen Bruder Jakob. Und hier wird also gesagt, das Gericht Gottes kommt über Edom wegen diesem Hass, wegen diesem Bruderhass gegenüber Israel. Nun, auch das können wir natürlich wieder auf uns übertragen. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, wo gezeigt wird, wie schlimm Bruderhass in Gottes Augen ist. 1. Johannes 3, Vers 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Da sehen wir, wie schlimm Bruderhass ist und wie wichtig eben die Erlösten durch Bruderliebe gekennzeichnet sein müssen. Und so sehen wir auch, da hat das Buch Obadja natürlich eine praktische Bedeutung. Wenn wir sehen, wie Gott einmal in der Endzeit Edom richten wird wegen Bruderhass, ja, dann müssen wir eben auch ins Selbstgericht gehen, wenn wir merken, dass wir gegen Geschwister im Glauben bittere Gedanken haben oder eben sogar Hassempfindungen. Da müssen wir uns selber richten. Und so hat eben die Prophetie eine ganz praktische Bedeutung für unser Leben. Ich schlage dazu noch auf aus 2. Timotheus 4. Es handelt sich um das Testament von Paulus. Der letzte Brief, geschrieben aus der Todeszelle in Rom. Und er hat den Tod vor sich und schreibt in Kapitel 4, Vers 6. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus weiß, Gott, der gerechte Richter, wird ihm nun nach diesem Leben der Treue bis ans Ende als Lohn die Krone der Gerechtigkeit geben. Um errettet zu werden, können wir nichts leisten. Da werden wir nur durch Glauben, nur durch Gnade gerettet. Aber um einen Lohn zu bekommen, hängt das sehr stark davon ab, wie wir mit dem Herrn leben. Und darum kann Paulus hier sagen, ich habe den Lauf vollendet, den guten Kampf gekämpft, jetzt bleibt noch die Krone der Gerechtigkeit übrig. Und wir denken, ja, natürlich dieser große Apostel. Aber er sagt, nein, diese Krone bekomme nicht nur ich, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben. Was bedeutet das? Seine Erscheinung meint die Erscheinung von Jesus Christus als Richter der Welt in der Zukunft. Nun, wenn wir seine Erscheinung lieb haben in der Zukunft, dann müssen wir all das hassen, was er einmal richten wird. Den Stolz und den Hochmut dieser Welt. Den Hass in dieser Welt und so weiter. Also wir können die Erscheinung Jesu gar nicht lieben, wenn wir nicht schon jetzt in unserem Leben Selbstgericht üben. Aber wenn wir das tun, dann können wir seine Erscheinung lieben. Und wenn wir seine Erscheinung lieben, dann bekommen wir die Krone der Gerechtigkeit. Und so hat also die Beschäftigung mit der Wiederkunft Christi und den künftigen Ereignissen hat einen heiligenden Effekt auf unser Leben. Und zwar so, dass wir schließlich dann die Krone der Gerechtigkeit erhalten können. So wie der Apostel Paulus. Es ist mir also sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wie das Studium der Prophetie eben von praktischer Bedeutung ist für unser Leben und auch für die Nachfolge in den Fußstapfen des Herrn Jesus. Also, Vers 10 ist ganz entscheidend, das endgültige Gericht kommt über Edom wegen dem Bruderhass. Und so wird das Wort Bruder in diesem kurzen Büchlein sehr deutlich betont. Ich zeige kurz alle Stellen, wo das erwähnt wird. Also wir haben Vers 10 und dann auch Vers 12. Also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken. Auch da wird wieder eben diese Verwandtschaft hervorgehoben. Es geht also nicht um irgendein Volk mit Edom, sondern es geht eben um das Brudervolk, das seinen Bruder gehasst hat. Nun kommen wir zu Vers 11. Dieser Vers steht eben ganz für sich. Am Tag, oder man kann auch übersetzen, zur Zeit, das ist ein fester Ausdruck im Hebräischen, Beyom, meint nicht unbedingt jetzt einen bestimmten Kalendertag, sondern einfach eine Zeitperiode, so wie wir sagen, heutzutage oder in unseren Tagen. Beyom meint also, in der Zeit, als du feindlich entgegenstandest, am Tag, als Fremde seine Habe wegführten und Ausländer durch seine Tore einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du einer von ihnen. Hier geht es also um das Ereignis von 2. Könige 8, Vers 20, in den Tagen Jorams. Da hatte also Edom Freundschaft mit den Feinden Israels. Und dieses Ereignis nimmt Gott eben als Ausgangspunkt für die Prophetie Obadjas, um nun dieses Volk ernstlich zu ermahnen im Blick auf die Zukunft. Und so kommt die nächste Strophe, eben als Warnung im Blick auf die Zukunft. Also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, am Tag seines Unglücks. Und du sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs. Und du sollst nicht dein Maul aufsperren am Tag ihrer Drangsal. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Du, ja, du, sollst nicht schadenfreudig auf sein Übel sehen am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht am Kreuzweg stehen und seine Entronnenen, um seine Entronnenen auszurotten. Und du sollst nicht seine Entflohenen ausliefern am Tag der Drangsal. Die alte Elberfelder hat hier jeweils übersetzt: Du solltest nicht. Und das haben die Übersetzer dann so verstanden, als wäre das eben ein Rückblick. All das hast du getan in der Vergangenheit und das hättest du eigentlich nicht tun sollen. Aber es ist so, dass die Verbform, die hier gebraucht wird, ist die normale Verbform für ein Verbot im Blick auf Dinge, die noch in der Zukunft stehen. Also es ist die gleiche Verbform, wie sie gebraucht wird in den 10 Geboten. Du sollst nicht. Das heißt nicht, du solltest nicht töten, sondern es ist im Blick auf die Zukunft ein Befehl: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Und auch hier sollte man das ganz natürlich übersetzen im Blick auf die Zukunft. Gott warnt also das Edomitervolk, diese Dinge nun in der Zukunft nicht zu begehen. Sie hatten schon genug in den Tagen Jorams getan. Und wenn sie das eben trotzdem tun würden, dann wird das endgültige Gericht kommen über Edom. Nun, wenn wir ein bisschen in die Geschichte des 20. Jahrhunderts hineinblicken, sind das unglaubliche Aussagen. Wie war das in der Hitlerzeit 1933 bis 1945? Der Plan wurde gefasst, alle Juden in ganz Europa auszurotten. 10 Millionen Juden. Und in Palästina, das umfasste damals das heutige Land Israel, die besetzten Gebiete und nicht mehr Jordanien. Denn Jordanien wurde schon nach dem Ersten Weltkrieg durch die Engländer abgetrennt. Etwa Jordanien gehörte im Ersten Weltkrieg und danach zu Palästina. Aber die Engländer haben 1922 77% von Palästina abgetrennt, um dort einen Palästinenserstaat für Araber zu schaffen. Und so wurde, also das, was heute Jordanien ist, nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren Transjordanien genannt, war noch von England abhängig, aber 1946 wurde das Gebiet unabhängig und man nannte es Jordanien. Leider nicht Ostpalästina, weil dann wüssten alle Journalisten und auch die Politiker, dass es einen Palästinenserstaat schon längst gibt, mit 3/4 von Palästina und sogar noch vor dem Judenstaat. Dann wüssten alle, dass was jetzt angestrebt wird, ist nicht endlich ein Palästinenserstaat, sondern endlich ein zweiter Palästinenserstaat. Ja? Also, aber ich habe begonnen mit dem Zweiten Weltkrieg. Transjordanien gehört also nicht mehr zu Palästina, hatte eine gewisse Selbstständigkeit bekommen von den Engländern. Aber in der Zeit der Judenvernichtung in Europa wurde aus der ganzen arabischen Welt wurde Druck gemacht auf die Engländer, dass sie die Tore von Palästina schließen, damit keine Entflohenen von Europa in Palästina Zuflucht finden könnten. Und so haben, kann man sagen, gerade die Transjordanier haben ganz entscheidend Hitler mitgeholfen in der Vernichtung der Juden. Denn viele Schiffe, die aus Europa kamen über das Mittelmeer, wurden von den Engländern unter dem terroristischen Druck der islamistischen Araber wurden wieder zurückgeschickt Und manche mussten wir nach Europa zurück und unzählige sind dann in den Konzentrationslagern ermordet worden. Und wenn man das nun so liest, also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, am Tag seines Unglücks. Und du sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda, über die Juden, am Tag ihres Untergangs. Und du sollst nicht dein Maul aufsperren am Tag ihrer Drangsal. Das haben sie alles gemacht. Alles das haben sie gemacht. Schadenfreude geblickt. Sie haben sich gefreut über den Tag des Untergangs und sie haben ihr Maul aufgesperrt und Druck gemacht auf die Engländer, damit sie ihnen ja keine Zuflucht geben, den Kindern Juda. Und wir gehen weiter zu Vers 13. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Ja, das Hitlerreich ist untergegangen, 1945. Und dann kam eine gewaltige Wende. Und viele Juden konnten dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben noch fliehen und Sicherheit bekommen in Palästina, fliehen übrigens aus den arabischen Ländern rundherum. Da kamen Hunderttausende in den weiteren Jahren ins Land der Väter. Und weiter, 1948, am 14. Mai, wurde der Staat Israel gegründet. Ein kleiner Rumpfstaat mit 12,5% von Palästina. So hat das die UNO beschlossen in der Versammlung November 1947. Die Juden sollen einen Staat bekommen, aber nicht den ganzen Rest, es gab ja noch 23%, sondern das soll nochmals geteilt werden, sie kriegen 12,5%. Aber dann hat die islamische Welt aufgeschrien rund um Israel: Wenn es da einen Judenstaat gibt, werden wir ihn auf der Stelle vernichten. Das akzeptieren wir nicht. Aber die Mehrheit der zivilisierten Nationen in der UNO damals war so unter dem Schock und Eindruck der Judenvernichtung durch Hitler, dass sie trotzdem diesem islamischen Druck die Stirn zeigten und sagten, doch, es gibt einen Judenstaat. Und so kam es zur Gründung. 14. Mai 1948. Aber nachdem an diesem Freitagnachmittag Ben-Gurion den Staat ausgerufen hatte, kam die Invasion in der Nacht vom Freitag auf den Schabbat. Jordanien. Zusammen mit Irak, Syrien, Libanon, Ägypten und Kontingenten aus Saudi-Arabien und Jemen marschierten ein, um den Judenstaat auszulöschen. Und die Jordanier eroberten Ost-Jerusalem, wo die Juden ihr Quartier hatten, das jüdische Quartier in der Altstadt. Sie schlachteten die Juden dort ab oder sie wurden vertrieben. Dann wurde die Stadt durch eine Mauer wie Berlin geteilt. Die Synagogen wurden in Kotstädten umfunktioniert. Und so wurde das ganze jüdische Quartier in der Altstadt geschändet und verwüstet. Und hier lesen wir Vers 13. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Das Ziel war die totale Vernichtung des eben entstandenen Judenstaates. Aber sie gingen ein in die Tore Jerusalems, in das jüdische Quartier und vernichteten alles. Weiter, du sollst nicht schadenfreudig auf sein Übel sehen am Tag seiner Katastrophe. In diesem Krieg kam 1% der Bevölkerung in Israel ums Leben, 6.000. Denn Israel umfasste damals etwa 650.000 Juden. Und weiter, und du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Nun, genau das haben sie gemacht. Sie haben den ganzen jüdischen Besitz haben sie in Ostjerusalem an sich gerissen, alles, was sie kaputt machen konnten, kaputt gemacht. Und sie haben die jüdischen Siedlungen im Westjordanland, in der Westbank, ja, die haben sie erobert, die Juden abgeschlachtet und oder wenigstens vertrieben. So wurde das Westjordanland durch diesen Krieg judenrein gemacht. Also da, wo man heute sagt, was sollen eigentlich diese jüdischen Siedlungen im Westjordanland? Ja, da waren die jüdischen Siedlungen schon längst. Aber das Westjordanland wurde eben entjudaisiert durch diesen Vernichtungskrieg 48-49. Dann gab es keine Juden mehr dort. Aber es ist genau das geschehen, was hier steht. Du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht am Kreuzweg stehen, um seine Entronnenen auszurotten. Die haben versucht, die Juden alle abzuschlachten. Und eben ein Teil konnte aber noch fliehen. Und du sollst nicht seine Entflohenen ausliefern am Tag der Drangsal. Nun, das hat sich alles in ganz schrecklicher Weise in unserer modernen Zeit erfüllt. Und jetzt kommt eine neue Strophe ab Vers 15. Fürwahr, nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, so wird dir getan werden. Dein Handeln wird zurückkehren auf deinen Kopf. Nun haben wir diesen wichtigen Ausdruck, der Tag des Herrn. Das bezeichnet die Zeit, wenn der Herr Jesus Christus kommen wird als Richter der Welt. Wenn wir kurz schauen, auf Seite 1 unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, da findet man unter Punkt 5 der Tag Jahwes oder der Tag des Herrn, den wir da in Obadja 1, 15 haben. Dieser Ausdruck kommt an vielen, vielen Stellen im Alten Testament vor. Ich habe hier aufgeführt Jesaja 13, Hesekiel 30, Joel 1, Joel 2, Joel 3, Amos 5 und zum Beispiel Zephania 1. Ich lese dort aus dem ersten Kapitel, Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn. Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag. Ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis. Ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen, und sie werden einhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Und ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub, und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tag des Grimmes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land oder die ganze Erde verzehrt werden. Denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende wird er machen mit allen Bewohnern des Landes. Ja, da haben wir eine ganz eindrückliche Beschreibung des Tages des Herrn. Das ist die Zeit der großen Drangsal, die hier beschrieben wird. Das sind die 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Und dann der eigentliche Höhepunkt der großen Drangsal ist dann das Kommen des Herrn Jesus, seine Erscheinung in Macht und Herrlichkeit. Und nicht wahr, ich habe hier auch noch angegeben, Maleachi 4, Vers 5, ganz am Schluss des Buches, wird der Tag des Herrn nochmals erwähnt. Letzte Seite des Alten Testaments. Da wird gesprochen nochmals über den Tag des Herrn. Und kurz davor, in Kapitel 4, Vers 2, Es gibt Bibeln, die haben die Verszählung anders. Also das ist der 5. Vers und da heißt es, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Das ist die Wiederkunft Christi. Die wird hier verglichen mit dem Aufgang der Sonne. Und da ist der eigentliche Tag des Herrn. Da, mit dem Kommen des Herrn Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit. Aber, ich habe das vor kurzem so ganz schön wieder erlebt. Ich bin früh mit dem Auto nach Deutschland gefahren und lange war es noch dunkel und plötzlich kommt so in den Nebelschwaden drin kommt das Licht der Sonne über den Horizont, aber man sieht noch nichts von der Sonnenscheibe. Aber da hat der Tag begonnen, ja? Und das entspricht Zephania 1, Vers 14, der Tag des Herrn, diese 3,5 Jahre des schrecklichsten Weltkrieges. Und dann kommt die Sonne über den Horizont, das ist die Sonne der Gerechtigkeit, der Jesus erscheint in Macht und Herrlichkeit. Und so wird auch das ganze tausendjährige Reich gilt immer noch als der Tag des Herrn. Das heißt, der Tag, wo Gott seine Autorität in direkter Weise ausüben wird über diese Welt. Und dann erklärt sich das auch, warum es in 2. Petrus 3 dann heißt, dass am Tag des Herrn die Erde und die Elemente und das Weltall aufgelöst werden wird. Das geschieht natürlich erst nach dem tausendjährigen Reich. Aber das ist gewissermaßen der Endpunkt des Tages des Herrn. Und dann sagt Petrus, am Tag Gottes wird das geschehen. Aha, der Tag Gottes beginnt da, wo der Tag des Herrn aufhört. Das ist der Tag, wo eben die Welt aufgelöst wird, verwandelt wird in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann nennt das Petrus ganz am Schluss von 2. Petrus 3 der Tag der Ewigkeit. Ja, da haben wir also der Tag des Herrn, große Drangsal, Erscheinung des Herrn Jesus, das tausendjährige Reich. Und dann kommt der Tag Gottes, die Auflösung des Weltalls und die Erschaffung einer neuen Welt. Und damit beginnt der Tag der Ewigkeit. Nun heißt es hier in Obadja, der Tag des Herrn sei nahe. Das heißt natürlich nicht, der Weltuntergang ist nahe. Ja? Darum ist es wichtig, wenn Christen von der Endzeit sprechen heute, dass wir dann nicht Christen erklären, wir warten nicht auf den Weltuntergang. Wer zählt denn solches? Das wäre überhaupt nicht wahr. Welcher bibeltreue Christ glaubt, dass wir in der Zeit des Weltuntergangs leben? Nein, wenn wir von Endzeit sprechen, meinen wir einfach, es ist die Zeit, in der die Juden ins Land der Vorväter zurückkehren. Und das war 2000 Jahre lang ja nicht der Fall, aber heute ist es der Fall. Und dann können wir euch noch 60, 70 andere Prophezeiungen aufzählen, die in der Endzeit geschehen sollen und die sind bereits geschehen. Ja, also wir sind in der Endzeit und das heißt, es ist die Zeit, in der Jesus Christus bald kommen wird, als Richter der Welt. Aber nicht für den Weltuntergang, sondern er wird endlich mal Ordnung bringen in diese Welt voll von Chaos und Naturkatastrophen. Also, das ist der Tag des Herrn. Nun heißt es in Obadja, er ist nahe. Das müssen wir aber gut verstehen. Der Prophet sieht ja die Dinge der Zukunft in der Vision. Vers 1, Vision Obadjas. Ja? Und so sieht er das, was Edom Israel antun wird in der Endzeit. Und das haben wir gesehen, das hat sich alles erfüllt in der Hitlerzeit und dann in den Jahren danach. Und in der Folge dieser Verse 12 bis 14 kommt eben Vers 15, für wahr, nahe ist der Tag des Herrn. Er war nicht nahe für Obadja, sondern der Prophet wird gerückt in diese Zeit, die er in der Vision sieht, und in Verbindung mit den Versen davor ist das eben nun eine Tatsache, nahe ist der Tag des Herrn. Wir haben noch andere Stellen, wo eben das Kommen des Endgerichtes als nahe hingestellt wird, schon im Alten Testament. Aber das muss man immer wieder sehen im Zusammenhang, wie der Prophet in der Vision in Ereignisse, in zukünftige Ereignisse versetzt wird und von denen aus ist es dann nahe. Ja? Gut, man könnte sagen, ja, warum ist das nicht viel klarer geschrieben, sodass es jeder so sieht. Und das ist der Punkt. Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass die Gottesfürchtigen es verstehen. Und die Gottlosen werden darüber straucheln. Das ist ein göttliches Prinzip. Der nicht will, fällt in die Finsternis. Und der wirklich will, der wird es erkennen. Und das hat schon der Mathematiker Blaise Pascal gesagt. Il y a assez de lumière pour croire. Es gibt genügend Licht, um zu glauben, um zu sehen. Und es gibt genügend Finsternis, um nicht zu glauben. Ja? Das ist ein göttliches Prinzip. Und Gott erklärt sein Wort denen, die sich diesem Wort beugen wollen. Und sonst verschließt er es dem menschlichen Verstand. Und darum ist es das, was wir ständig erleben, 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch, das ist der nicht erneuerte Mensch, nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und darum ist es nur eine Bestätigung der Bibel, wenn liberale Theologen die Bibel nicht verstehen. Sie können es auch nicht verstehen. Und sie bestätigen mit ihrem Unverstand die Wahrheit der Bibel. Aber wenn wir gottesfürchtig sind, können wir es verstehen. Und wir sind überwältigt zu sehen, diese Aktualität von Obadja. Und nun, nahe ist der Tag des Herrn. Und wenn uns dann jemand fragt, ja, in welchem Jahr kommt Jesus Christus? Dann sagen wir, auf diesen Trick fallen wir nicht rein. Wir können sein Kommen nicht berechnen, aber es reicht uns, die Zeichen der Zeit zu haben, um zu wissen, dass wir in der Periode der Endzeit leben und bereit sein müssen. Und natürlich die Entrückung, die kann jeden Tag stattfinden. Da braucht es kein Ereignis davor. Aber wenn wir schon sehen, wie die Ereignisse bereit sind für den Tag des Herrn, ja, dann ist es umso dringlicher, dass wir jeden Tag bereit sind für die Entrückung der Gemeinde. Also darum, sehr eindrücklich, für wahr. Gott betont sogar noch die Wahrheit seines Wortes, das müsste er ja nicht sagen. Es ist sowieso wahr. Und trotzdem betont er, für wahr, nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Nicht nur über Edom, über die ganze Welt. Und jetzt wird deutlich, warum ich in der Zusammenfassung geschrieben habe, dass das Gericht über Edom Beispielcharakter hat. Auch über alle anderen Völker wird das Gericht Gottes kommen. Ein kleines Buch, nur ein Kapitel, 21 Verse, aber es wird hier exemplarisch anhand von Edom gezeigt, warum unsere Welt gerichtsreif ist. Hochmut, Selbstüberhebung bis zwischen die Sterne, ja, und eben diese Einbildung auf Weisheit ohne Furcht des Herrn. Und nun wird erklärt, wie du getan hast, so wird dir getan werden. Dein Handeln wird zurückkehren auf deinen Kopf. Also das, was geschehen ist in der Vergangenheit. Und Jordanien war dreimal beteiligt an einem Versuch der Totalauslöschung Israels. 48, 49, 1967, 1973. Und dann kam der strategische Frieden. Und zwar von dem gleichen König Hussein, der im Sechstagekrieg mitgeholfen hat, um Israel zu zerstören. Da muss man sich im Klaren sein. Das war derselbe Mann. Der wurde uns präsentiert als Friedensmann. Das war derselbe Mann und wir haben nie gehört, dass er sich in der Zwischenzeit bekehrt hätte. Das gestehen wir jedem zu, dass er sich bekehren kann. Das will ja Gott. Gott liebt alle Menschen und er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wir haben nie gehört, dass König Hussein sich bekehrt hätte. Das war keine Bekehrung. Das war die Änderung seiner Haltung, aber ganz in der Linie des orthodoxen Islam. Also das Gericht wird hier ausgedrückt und dann kommt Vers 16. Denn so wie ihr getrunken habt, wegen des Berges meiner Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein wie solche, die nie gewesen sind. Ja, was bedeutet dieses Trinken? Ich habe in der Fußnote 28 erklärt, so wie Edom den Becher des göttlichen Gerichts trinken musste. Vergleiche Psalm 75,8, Jeremia 25,25. Wegen ihres Unrechts in Verbindung mit dem Tempelberg, so werden auch alle anderen Nationen in gleicher Weise unter Gottes Gericht fallen. Ich lese aus Psalm 75,8, um das Bild mit dem Kelch zu erklären. Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn, und er schäumt von Wein, ist voll von Würzwein, und er schenkt daraus. Ja, seine Hefen müssen schlürfend trinken alle Gesetzlosen der Erde. Und dann noch deutlicher, Jeremia 25,25. Was bedeutet dieser Gerichtsbecher? Jeremia kündigt das Gericht an über verschiedene Völker rund um Israel. Und dann heißt es, und alle Könige von Simri und alle Könige von Elam und alle Könige von Medien und alle Könige des Nordens, die Nahen und die Fernen, den einen nach dem anderen und alle Königreiche der Erde, die auf der Fläche des Erdbodens sind. Und der König von Sheshak soll nach ihnen trinken und spricht zu ihnen, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, trinkt und werdet berauscht und speit und fallt und steht nicht wieder auf, wegen des Schwertes, das ich unter euch sende. Und es soll geschehen, wenn sie sich weigern, den Becher aus deiner Hand zu nehmen und zu trinken, so sollst du zu ihnen sagen, also spricht der Herr der Heerscharen, ihr sollt trinken. Also im Alten Testament wird wiederholt, das Gericht Gottes symbolisiert als Wein in einem Becher. Und derjenige, der bestimmt ist, Gottes Gericht, dass Gottes Gericht über ihn kommt, der muss diesen Becher trinken, sodass es richtig in ihn hineinkommt, Teil von ihm wird. Der Herr Jesus sagte in Johannes 19 im Blick auf das Kreuz zu Petrus, soll ich den Kelch nicht trinken, den der Vater mir gegeben hat. Er war bereit, das Gericht Gottes auf sich zu nehmen am Kreuz, damit wir nicht gerichtet werden müssen. Aber wer nicht bereit ist, das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch zu nehmen, der wird einmal selbst diesen Kelch trinken müssen. Und so werden alle Völker den Kelch des Gerichts trinken. Aber von Edom haben wir gelesen, denn so wie ihr getrunken habt, wegen des Berges meiner Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Das heißt, so wie Edom gerichtet wird, wegen dem Tempelberg, so werden eben alle Völker der Welt unter Gottes Gericht fallen. Aber nun ist die Aussage interessant. Von Edom wird gesagt, Gott richtet sie nicht nur wegen dem Bruderhass, dem Hochmut und dem Stolz und die Einbildung auf die Weisheit, sondern wegen dem Tempelberg. Nun muss ich erklären, 1947 im November hat die UNO den zweiten Teilungsplan von Palästina beschlossen. Die Juden sollen 12,5% des Landes Palästina bekommen. Ausgeschlossen ist Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg. Dieses Gebiet sollte internationalisiert werden. Die Juden sollen also gerade den Tempelberg Zion nicht bekommen. Das hat man festgelegt. Dann kam der Vernichtungskrieg 48-49. Und die Jordanier haben Ost-Jerusalem erobert, abgetrennt durch eine Mauer. Und das, so sind sie in den Besitz des Tempelberges gekommen. Und darum betrachtete sich eben von daher König Hussein als der große Verwalter des Tempelberges. Man hat ja nach dem Krieg eine palästinensische Organisation, Wächterorganisation über den Tempelberg, über die Moscheen dort gesetzt. Das ist der Waqf, der bis heute von Israel eine gewisse Autonomie hat in der Verwaltung des Tempelberges. Das sind Palästinenser aus heute israelisch regierten Gebieten, aber sie werden von alters her gesponsert durch Jordanien. Und vielleicht wissen Sie noch, vor ein paar Jahren ging es darum, die goldene Kuppel von dem Felsendom zu erneuern. Und König Hussein hat sich mit den Saudis, den reichen Saudis gestritten, wer darf bezahlen. Weil diesmal wollte man wirklich echtes Gold benutzen. Und König Hussein hat gewonnen. Er durfte aus seinem Privatbesitz durfte er die goldene Kuppel der Omar Moschee auf der Bergspitze, wo einst das Allerheiligste des Tempels der Juden war, durfte er bezahlen. Also für ihn ist klar, der Tempelberg gehört uns und sicher nicht den Juden. Und nun sagt Gott, dass sie unter das Gericht kommen, und zwar wegen des Berges meiner Heiligkeit. Das heißt, Fußnote, wegen meinem heiligen Berg. Ein bekannter Ausdruck für den Tempelberg. Man kann übersetzen wegen all mit auf oder wegen. Aber sinngemäß ist eben hier besser, wegen des Berges meiner Heiligkeit wird Jordanien gerichtet. Und so wie sie gerichtet werden, müssen alle anderen Völker auch gerichtet werden. Und dann kommt Vers 17, aber auf dem Berg Zion, das ist der Tempelberg, wird Errettung sein. Und so wird er heilig sein. Bis heute wird er entweiht. Und jeden Tag hört man fünfmal vom Tempelberg runter, Allahu Akbar. Allah ist nicht groß, sondern größer. Kabir würde heißen groß, aber Akbar heißt größer. Größer als der Gott der Juden und Christen. Und so wird der Name Gottes geschändet, Tag für Tag. Und an dem Felsendom stehen Verse aus dem Koran, schön kalligrafisch dort angebracht. Und da steht auch, Allah hat keinen Sohn. Um eben zu sticheln mit dieser Sure aus dem Koran, dass eben das mit der Gottessohnschaft ein schlimmer Irrtum der Christen sei. Aber der Tag kommt, wo der Berg Zion befreit wird und heilig sein wird. Das ist noch nicht. Nun gehen wir zum letzten Abschnitt. Eine neue Strophe. Und die vom Haus Jakob werden in Besitz nehmen ihre Besitzungen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer werden. Und das Haus Josef eine Feuerflamme. Und das Haus Esau zu Stroh stoppeln. Und sie werden unter ihnen brennen und sie verzehren. Und es wird keinen Entflohenen geben für das Haus Esau, denn der Herr hat gesprochen. Also, es wird nochmals einen Krieg geben, einen letzten Krieg mit Jordanien. Und da wird Israel eine ganz schreckliche Rolle als Feuer spielen. Denn der Herr hat gesprochen. Wer kann dagegen sprechen? Vers 19. Und die vom Negev werden das Gebirge Esau in Besitz nehmen. Und die von der Schefela, die Philister. Schefela, es gibt Übersetzungen, die haben hier übersetzt die Niederung. Aber Schefela meint nicht irgendeine Niederung, sondern es ist ein geografischer Ausdruck, der bezeichnet die Westabhänge der judäischen Berge gegen den Gazastreifen hin. Und der Gazastreifen ist von alters her das Philisterland. Hier wird erklärt, und die von der Schefela, die werden die Philister. Und damit ihr Land in Besitz nehmen. Das heißt, eine letzte Eroberung des Gazastreifens kommt noch. Ich war 1956 hat Israel den Gazastreifen erobert. Wegen dem schlimmen Terrorismus von dort her. Und dann 1957 haben sie ihn zurückgegeben. In der Hoffnung, Land zurückbrächte Frieden. War nicht so. Dann haben sie den Gazastreifen wieder erobert, 1967. Und jetzt vollständig zurückgegeben. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass sie den geholt haben. Das kommt noch. Aber man muss einfach den Zeitplan lassen, so wie Gott das in seinem Wort sagt. Also die von der Schefela werden die Philister in Besitz nehmen. Und man bedenke, im Arabischen unterscheidet man nicht zwischen Palästinenser und Philister. Es ist das gleiche Wort. Palästinenser geht sprachgeschichtlich auf Philister zurück. Aber man merkt das im Deutschen nicht so klar. Im Arabischen merkt man das sofort. In der Bibel steht das gleiche Wort wie Palästinenser, wenn Philister steht. Philistini. Ja, und dann weiter. Und sie werden in Besitz nehmen das Gebiet Ephraim. Wo war der Stamm Ephraim? Nun, das war das Gebiet, wie es in der Fußnote erklärt wird, das Gebiet zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Das gehörte nach dem UNO-Plan November 1947 nicht für den vorgesehenen Judenstaat. Aber dann kam ja der Vernichtungskrieg 48-49 und da haben die Israelis dieses Gebiet erobert. Wenn man auf der Hauptstraße vom Flughafen Ben-Gurion hinauffährt nach Jerusalem, sieht man noch viele ausgebrannte Fahrzeuge an den Seiten der Straße. Und das kommt alles noch von diesem schlimmen Weg durch Feindesland, um die Juden in Ost-Jerusalem, die als Exklave dort unter Druck kamen, zu versorgen. Da sind viele sind da auf dem Weg gefallen, aber so kam dieses ganze ephraimitische Gebiet unter israelische Hoheit. Das haben sie bereits. Und sie werden in Besitz nehmen, das Gebiet Ephraim. Aber das war historisch ein ganz spezielles Gebiet. Dieses Gebiet Ephraim und die Eroberung desselben. Und weiter, und das Gebiet Samaria. Samaria ist das nördliche Westjordanland. Mit Nablus und so weiter. Nun, sie haben das erobert im Sechstagekrieg. Sie haben vieles in die Autonomie gegeben und werden wohl noch weiteres in die Autonomie geben. Aber es steht fest, sie werden das Gebiet Samaria als Ganzes noch erobern. Wieder erobern. Und Benjamin, Fußnote 37, Gebiet nördlich von Jerusalem im sogenannten Westjordanland. Und Gilead, Fußnote 38, heute jordanisches Gebiet südlich des Sees Genezareth. Kommt auch noch dazu. Und die Weggeführten dieses Heeres, der Kinder Israels, werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört, bis Zarpat. Fußnote 40, Zarpat liegt im heutigen Libanon, nördlich von Tyrus und südlich von Sidon. Die Witwe von Sarepta, oder Zarpat, die kommt von dort her. Also Israel wird in der Zukunft all dieses libanesische Gebiet bekommen, bis über Tyrus hinaus. Und weiter, und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad waren, werden die Städte des Negevs in Besitz nehmen. Sepharad ist ein schwieriges Wort. Man kann es erklären als den Name einer persischen Provinz mit der Hauptstadt Sardes. Nicht das gleiche Sardes wie in den Sendschreiben. Das ist in der Türkei. Oder man kann es gleichsetzen mit Sheparda. Das ist ein Name für einen Bezirk südwestlich von Medien. Nun, aus Persien sind ja viele Juden eingewandert nach Israel. Viele persische Juden. Und von denen heißt es, die Weggeführten, die in Sepharad waren, werden die Städte des Negevs in Besitz nehmen. Und Retter werden auf den Berg Zion hinaufziehen, um den Berg Esaus zu richten. Und dem Herrn wird gehören das Königreich. Der Tempelberg wird eine endgültige und völlige Befreiung erleben. Das 1967 war nur eine teilweise Vorwegnahme. Aber die endgültige Befreiung kommt und dann haben wir die Zeit des Friedensreiches hier auf Erden. So sehen wir ein kurzes Buch, eine wahre Perle, voll Aktualität für das Weltgeschehen, aber auch für unser persönliches Leben mit dem Herrn.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Obadja.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.